Liebe Gemeinde, bei Trauer und Abschied, bei Tränen und Schmerz, in den Momenten, wo man keine Worte findet, da helfen vielen Lieder, Texte, die wir uns anhören, die wir selber singen. Wenn ich im Pflegeheim bin, in der Sozialstation, in Obergrinitz oder hier in Wildenau, dann beten wir immer den Psalm 23. Und jedes Mal neu staune ich, dass fast alle, egal wie fit oder gebrechlich, egal wie viel sie sonst sagen können, wenn der Psalm 23 losgeht, dann sind fast alle mit dabei und beten mit. In ihrer frühen Kindheit und Jugendzeit gelernt, ist dieser Psalm bei vielen Älteren im Herzen fest verankert. Können wir noch Psalmen beten? Haben wir noch Psalmen auswendig im Herzen? Sie haben eine große Kraft, diese Lieder. In Freud und Leid können sie uns trösten und ermutigen. Wir wollen heute auf diesen Psalm 126 schauen. Sie können gern das nochmal im Gesangbuch aufschlagen, 750. Der Psalm 126, 3000 Jahre alt und doch auch für uns heute geschrieben. Es ist ein Wallfahrtslied, das haben die Juden gesungen, wo sie nach Jerusalem gepilgert sind oder wieder nach Hause gegangen sind. Es ist ein Pilgerlied auf dem Weg des Lebens durch den Tod hindurch. In vielen frommen jüdischen Familien wird er jede Woche zur Schabbatfeier gesungen und gebetet. Darum wird er auch das Volkslied der Juden genannt. Wenn der Herr die Gefangenen zieht, uns erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Ein bekanntes Wort, so hat es Luther übersetzt, aber er hat es als eine Zukunftsverheißung beschrieben. Eigentlich ist der Psalm hier in der Vergangenheit. Eigentlich ist das schon gewesen, das haben die Juden schon erlebt. Eigentlich heißt es, als der Herr die Gefangenen nach Jerusalem zurückgeführt hatte, da war es für uns wie ein Traum. Da waren wir voller Lachen und jubelten vor Freude. Und die anderen Völker sagten, Herrliches hat der Herr für sie getan. Ja, der Herr hat Herrliches für uns getan und wir waren fröhlich. Das ist ein bisschen anders, es ist keine ferne Zukunftsmusik. Das ist erlebte Erfahrung. Erlebte Erfahrung. Psalm 126 ist ein Lied der Erinnerung. So wie wir uns vielleicht heute erinnern an liebe Menschen, an geliebte Menschen, die verstorben sind. Wir erinnern uns an schöne, an prägende Momente, an gute Erfahrungen. So ist es ein Lied der Erinnerung, da haben die Juden sich erinnert an wunderbare Taten Gottes, an Erfahrungen damals, als Gott die Menschen befreit hat aus der Gefangenschaft aus Babylon, als sie wieder nach Hause durften aus dem Exil, nach Jerusalem, nach Zion, als sie wieder den zerstörten Tempel aufbauen konnten. Da hat sich ein Traum erfüllt, ein lang gehegter Traum. Eine tiefe Sehnsucht, Freude und Jubel kannte keine Grenzen. Da mussten sogar die Feinde, die Gegner, die immer verhöhnt und gespottet haben, mussten eingestehen, ja, da war der Herr. Das haben die erlebt. Gott hat eine Wende geschenkt. Solche Erinnerungen tun gut, auch uns, dass wir sagen, ja, wir hatten tolle Erfahrungen mit unserem Herrn. Er hat uns befreit, er hat uns geholfen. Ein Lied der Erinnerung mit den Menschen, mit denen uns viel verbunden hat. Wir haben viele wunderbare Zeiten gehabt. Der Herr hat Großes getan, wir waren fröhlich. Ein Lied der Erinnerung ist dieser Psalm. Doch beim Erinnern bleibt dieser Psalm nicht stehen. Plötzlich setzt er ein in eine Klage. Eine Klage: Herr, bring doch zurück unsere Gefangenen. Bring doch zurück unsere Gefangenen, so wie du wiederbringst die Bäche im Südland. Aus dem Lied der Erinnerung wird ein Lied der Klage. Bildhaft wird uns vor Augen gemalt: Bringe zurück, Herr, die Gefangenen. So wie du auch zurückbringst die Bäche, die Flüsse im Südland. Wörtlich ist es der Negev, die Negev-Wüste im Süden Israel. Ich weiß nicht, wer das schon mal war. Ich war zweimal in der Negev-Wüste und wir hatten jeweils einen Guide dabei, der hat gesagt: Ohne Wasser überlebst du hier nicht. Keiner, der eine Flasche vergessen hatte, wurde mitgenommen. Jeder musste eine große Wasserflasche dabei haben, weil in der Wüste ist es heiß und trocken. Es ist eine Wärme, die du kaum verträgst und die du gar nicht merkst. Und auch dort gibt es Flüsse, die sogenannten Wadis. Und die tragen fast nie Wasser. Wir können uns das fast nicht vorstellen, aber dieses Jahr schon, dass ein Fluss austrocknet. Das ist dort jedes Jahr so. Und jedes Jahr ist es ein banges Ringen und Beten um den sogenannten nötigen Winterregen, der mal für eine kurze Zeit im Jahr die Wadis, die Flüsse belebt und aus der Wüste eine Oase macht. Bringe zurück unsere Gefangenen, bringe das Wasser zurück. Wir beten, dass der Herr uns Regen schenkt, auch auf unsere ausgetrockneten Seelen und Herzen. Wir dürsten nach Leben, wir dürsten nach Trost und Hoffnung. Wüstenerfahrungen machen wir alle immer wieder. Es reicht nicht, dass der Herr vor vielen Jahren uns Gutes getan hat. Heute, hier und jetzt brauchen wir Lebenswasser, brauchen wir den Herrn. Wir wollen heute Erfahrungen machen. Gerade wo es ausgetrocknet ist, wo es Wüste ist. Wie viele Menschen sind öde und leer, wo das Herz wie eine Wüste ist. Bringe zurück die Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst in die Wüste. Das ist das Lied der Klage. Und auch das dürfen wir Gott bringen. Aber das ist nicht das Letzte. Es hört nicht mit Erinnerung und Klage auf, sondern mit dem Lied der Erlösung. Das ist das dritte Lied, da heißt es: Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Die Sehnsucht, die Vorfreude auf die Erlösung. Die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Ein weiteres Bild aus der Landwirtschaft, und ich schätze, ich liebe daran diesen Realismus. Keine Schaumschlägerei, sondern ganz realistisch. Zwischen einem tränenvollen Sehen und dem freudigen Ernten, da liegt eine lange Zeit des Wachsens. Es dauert, oft im Verborgenen, es braucht Zeit. Echter Trost, den kann ich mir nicht schnell mal in 3 Minuten anrühren, in der Mikrowelle warm machen und fertig. Echte Freude, die Ewigkeitsbestand hat, die kann ich mir nicht eben mal schnell reinziehen. Echte Freude, echter Trost ist eine langsam wachsende Frucht. Gottes Eingreifen dauert manchmal länger als wir mögen und zieht sich hin. Es ist seine Zeit. Manche Leute sind traurig, wenn der Samen in die Erde fällt, wenn sie verlieren, abgeben müssen. Sie sind traurig, sie geben etwas her, was ihnen wertvoll ist. Sie verlieren etwas. So eine Erfahrung kann man machen in den ärmsten Regionen der Erde. Ich habe das schon gesehen. Wenn Menschen sehr, sehr hungrig sind, dann sind sie versucht, das Saatgetreide zu essen. Ja, und ein dummer Mensch kann ja gar nicht begreifen, warum sie die Körner in die Erde werfen, anstatt sofort Mehl und Brot daraus zu machen. Wer den Zusammenhang von Saat und Ernte aber kennt, der weiß, das Saatgetreide muss in die Erde, sonst gibt's keine Ernte. Jesus Christus erkennt dieses Geheimnis der Schöpfung. Jesus selber kennt das, er sagt im Johannes 12, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt's allein. Nur wenn es erstirbt und in die Erde, in die dunkle Erde fällt, bringt es Frucht. Das ist das Geheimnis der Schöpfung. Jesus Christus spricht von sich selbst. Ein Weizenkorn, was einfach bleiben möchte, im Leben bleiben möchte, bleibt allein, verdorrt. Nur wenn das Weizenkorn in die dunkle Erde fällt und begraben wird und stirbt, nur dann kann es Frucht bringen und auferstehen. Jesus Christus, er weiß, er wusste, er musste sterben. Am Kreuz hat er sich hingegeben als Weizenkorn der Liebe und der Gnade. Nur als solches ist er auferstanden und konnte als Frucht uns ewiges Leben schenken. Das ist heilsame Erinnerung. Jesu Beispiel ist unser Traum. Von diesem Bild her, von diesem göttlichen Geheimnis des Sterbens und Auferstehens, darum nennen viele heute noch den Friedhof Gottesacker. Es ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Aber genau von diesem Bild kommt es her. Der Leib, die tote Hülle, wird in die Erde gelegt. Er stirbt, aber nicht um dort die Endstation zu haben, sondern um auferweckt zu werden zum ewigen Leben. Gottes Acker ist der Friedhof. Saat und Ernte, Sterben und Auferstehen. Das gilt für uns Christen. Dass wir, wenn wir auf den Friedhof in die Erde gelegt werden, auferweckt werden. Das gilt für uns Christen, aber nicht nur am Ende unseres Lebens. Unser Leben als Christen ist ein Leben der Hingabe und des Sterbens und des Opfers. Eine Hingabe an Jesus, eine Hingabe an die Menschen. Wir leben nicht dem Sterben entgegen, wir Christen, wir sterben dem Leben entgegen. Immer wieder Hingabe und Opfer, immer wieder ein Sterben, weg von mir, weg vom Egoismus, hin zum anderen, hin zu Christus, hin zur Liebe, hin zum ewigen Leben. Wir alle werden das Leben und den Tod durchqueren. Wir alle schreiten den Acker hin und wieder zurück. Wir weinen und werfen den Samen aus. Und unser Leben ist oftmals so ein Ackern um Erfolg und Gelingen, ein Hoffen auf aufgehende Saat, eine Freude am Gelingen und auch ein Weinen um das Verlieren. Mehr noch ein Weinen um die, die wir verlieren. Das Weinen wird auch heute nicht verschwiegen. Das Weinen gehört zum Leben. Tränen der Freude, Tränen der Ohnmacht und des Leides. Wer weint, der hat noch Hoffnung, dass es damit nicht getan ist. Leben ist mehr, darum sind unsere Tränen so kostbar, dass sie bei Gott gesammelt werden im Krug, dass er sie zählt, bis zu jenem Tag hin, wo Gott abwischen wird alle Tränen von unseren Augen. Es gibt noch Tränen bis ans Ende unseres irdischen Lebens, weil wir Gefangene sind. So heißt es in diesem Psalm, wir sind Gefangene. Da heißt es, wenn der Herr die Gefangenen zieht, uns erlösen wird. Wir sind Gefangene der Endlichkeit, Gefangene unseres Körpers, Gefangene der Sünde, Gefangene der Umstände, Gefangene des Todes. Und das Erlösungslied heißt es, wir werden sein wie die Träumenden. Wir werden sein wie die Träumenden, wenn wir die Erlösung erleben. Die Erlösung, wenn Jesus Christus in uns neues Leben schenkt, schon heute. Und dann auch endlich die Erlösung, wenn Jesus Christus wiederkommt und wir bei ihm sind. Dann werden wir sein wie die Träumenden, dann werden wir in unserer Gefangenschaft befreit sind. Friedrich von Bodelschwing, der Gründer des diakonischen Werkes in Bethel, hat davon gewusst, von beidem. Er wollte Kranken und Schwachen, Behinderten und Armen helfen, gesundheitliche Hilfe schenken und gleichzeitig sie zu Jesus Christus führen. Er hat sie auf das Sterben und auf das Seligwerden vorbereitet. Er hat gesagt, die gesundheitliche Hilfe, die Sterbehilfe und die Glaubenshilfe sind eins. Darum trägt auch dort die eingeweihte Zionskirche auf dem Torbogen am Eingang den ersten Vers unseres Psalms 126. Er wird an jedem Sterbebett gebetet. Er prägt das Miteinander. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, werden wir sein wie die Träumenden. In diesem Traum der Erlösung fließt Gegenwärtiges und Zukünftiges ineinander. Ein Traum, der Realität wird. Ein Lied, ein Gedicht von Lothar Zenetti bringt Gottes Handeln zum Ausdruck. Da heißt es: Aus Traum und Tränen sind wir gemacht, wenn du trauerst, will ich dich trösten. Aus Tag und Nacht sind wir gemacht, wenn dir kalt ist, will ich dich wärmen. Aus Angst und Hoffnung sind wir gemacht, wenn du Tod sagst, sage ich Leben. Noch ist die Zeit der Tränen, aber die neue Zeit bricht schon an. Das Lied der Erinnerung, das Lied der Klage und das Lied der Erlösung, darin wollen wir einstimmen. Lasst uns dieser Zusage Gottes glauben, dass er nach der Saat, nach dem Sterben, nach der Trennung die gute Ernte schenkt. Die Auferstehung schenkt, das Wiedersehen schenkt, dass er aus der Gefangenschaft die Freiheit schenkt, dass er aus der trockenen Wüste eine Oase schenkt, dass die Bäche wieder Wasser fließen lassen. Gott, er möchte Großes an uns tun, dass unser Mund fröhlich lachen kann, unsere Zunge ihn dankbar rühmt. Wir werden sein wie die Träumenden. Und es bleibt nicht nur ein Traum, dieser Traum wird Realität werden, schon heute in Jesus Christus und in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in diesem Christus Jesus, unserem Erlöser. Amen.